Dieser Podcast wird präsentiert von
Krieghoff,
Okasandu Jagdsafaris,
Familie Scheiring,
Jagdschule Kretschmer,
Will und Apel.
Oft kommen jetzt Jäger zu mir und sagen, hey, ich habe einen Wunsch, ich möchte mal einen Rehbock über 500 Gramm erlegen beispielsweise. Und da haben wir verschiedene Reviere in Rumänien, wo man es gezielt auch bejagen kann. Aber das ist natürlich, ein 500 Gramm Rehbock ist natürlich auch nach wie vor was Besonderes. Da gibt es nur handverlesene Reviere, wo man es auch wirklich mehr oder weniger garantieren kann und auch mal gut, ich sag mal, buchen kann. Ne? Es sind natürlich viele Reviere auch in privater Hand, wo man einfach nicht so einfach leicht reinkommt.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast, Tim Strohmeier. Vielen Dank, dass du nochmal bei uns im Podcast bist.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier in das wunderschöne Hannover kommen durfte.
Immer noch blöd, Hannover, aber ist okay. Lass ich durchgehen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute mal so ein bisschen über die Jagd in Europa. Wir haben jetzt eigentlich alles mit dir angekratzt. Wir haben angekratzt Afrika. Wir sind, ich weiß gar nicht, ob wir Amerika gegangen haben.
Komme ich ja nochmal wieder.
Das ja, ist, dann machen wir dann nochmal.
Grund haben, nochmal wieder zu kommen.
Aber musst du ein anderes Hemd anziehen, sonst fällt es auf irgendwann.
Ja, gut, ich ziehe das noch links.
Okay. Ja. Dann haben wir über Asien gesprochen. Jetzt machen wir heute Europa. Fangen wir doch einfach mal im Osten an. Rumänien, hatte ich eben so ein bisschen rausgehört. Ist Osten, oder? Nicht, dass ich mich jetzt hier...
Ja. Alles östlich von Deutschland, sagen wir mal, ist der Osten.
Dass wir da vielleicht einfach mal anfangen und was man sonst so bei uns überhaupt alles bejagen kann. Und was vielleicht auch interessant ist, weil das vielleicht für die meisten eine Hürde ist, auch irgendwo hinzureisen oder weit hinzureisen. Und ich sag mal, okay, Rumänien könnte man jetzt noch mit dem Auto fahren. Serbien, Ungarn auch. Aber schieß einfach mal los.
Ja, wenn du jetzt mal ansprichst zu Rumänien, das ist natürlich ein sehr interessantes Jagdland. Rumänien ist eigentlich mit Kroatien das einzige Land, wo man zielsicher auf Bären jagen kann, auf den europäischen Braunbär. Da ist Rumänien ja bekannt für, hat in Europa die höchste Bärendichte auf Quadratkilometer gesehen. Und Rumänien hat ja seit diesem Jahr wieder die Bären eröffnet. Also da war ja lange zu, der Braunbär. Dann haben sich aber einfach die Ereignisse überschlagen. Also da sind ja wirklich viele, viele Menschen auch von Bärenangriffen getötet worden oder Probleme auch gemacht, Nutzfriedrissen und so weiter. Dass die Regierung jetzt wieder Lizenzen ausgestellt hat. Also man kann jetzt wieder in Rumänien Braunbär jagen unter bestimmten verschiedenen Regularien, ne? Es ist natürlich streng kontrolliert, aber es ist möglich. Ne? Das ist natürlich, gerade wenn man überlegt, Rumänien ist nicht so weit, eine Bärenjagd in Rumänien, ist natürlich eine schöne Sache. Kann man noch in Kroatien, aber wenn man jetzt vom richtigen starken Braunbär, europäischen Braunbär spricht, ist Rumänien dann doch eher die bevorzugte Wahl. Ne? Wenn wir gerade von der Jahreszeit sprechen, wo wir es gerade befinden, jetzt laufen gerade die Jagden, jetzt im Frühjahr.
Kaliber, das ist wirklich was, womit ich mich nicht beschäftigt habe. Was braucht man dafür, um so eine Jagd dort zu machen?
Also ein Braunbär ist im Grunde genommen kein richtig schusshartes Wild, ne? Also es ist relativ weich. Deshalb ist da eher die Ballistik wichtig oder das Geschoss wichtig, dass man ein schnell ansprechendes oder ich sag mal ein Deformierungsgeschoss hat, was schnell anspricht. Ein hartes Geschoss wäre jetzt keine gute Wahl. Und dann, ich sag mal, wir haben auf Kamtschatka schon mit 30.06 auf Bären gejagt, ohne Probleme. Aber auch da ist eigentlich die 300 Windmark eigentlich ein sehr gutes Kaliber, was man da für die Bärenjagd nehmen kann.
Ich hätte tatsächlich jetzt noch größer motorisiert gedacht, aber
ist ja... Ja, kann man natürlich, aber es ist jetzt nicht notwendig. Ne? Also es ist, kann man.
Was macht so eine Jagd spannend?
Du meinst jetzt die Bärenjagd?
Ja.
Ja gut, es ist natürlich wehrhaftes Wild. Ne? Es ist kein Rotusch oder kein Rehbock, wenn man den Bären anschweißt. Das ist natürlich dann, was im besten Fall natürlich nicht passiert, aber was natürlich passieren kann, dass es dann natürlich auch mal brenzlig werden kann. Das ist halt dann auch kein Keiler, der einen angeht. Ne? Das ist dann ein Braunbär und wenn der einen erwischt, da muss man schon aufpassen. Also da muss man schon wirklich, auch wenn man die Jagd durchführt, auch mit bestem Gewissen vernünftig jagen und auch nur den Schuss antragen, wenn man es eigentlich immer machen sollte, aber gerade in dem Fall auch besonders wichtig. Aber es ist halt auch oft gegeben, weil jetzt, ich sag mal, jetzt in gerade zu der Zeit jagt man den Bär oft am Luder. Wir haben jetzt gerade April, also für diejenigen, die das jetzt zu einer anderen Zeit hören, den Podcast. Aber wir haben jetzt gerade April, das heißt, die Bären wachen gerade aus dem Winterschlaf auf und die sind natürlich jetzt, haben einen höheren, sehr hohen Energiebedarf, der gedeckt werden muss. Und der Sinn eigentlich jetzt, die Bären zu bejagen, ist, der steckt dahinter, dass es Infantizide sind. Das heißt, männliche Braunbären töten Jungbären oder die jungen Braunbären von einer erfahrenen Bärin. Das heißt, gerade jetzt in der Zeit haben die Bären im Winter verschiedene, ich sag mal, Vorräte angelegt. Das heißt, die konzentrieren sich in verschiedenen Gebieten und dann kommt es natürlich zu extremem Konfliktpotenzial von Altbären zu den jungen Bären und es ist ähnlich wie beim Löwen, der Löwen anderes Rudel trifft, sind Löwenjungen dabei, der tötet die auch und genauso ist es beim Bären, das heißt, das will man so ein bisschen dann da den Druck rausnehmen und natürlich die alten männlichen Bären entnehmen, damit die Jungen wieder nachwachsen können.
Was für ein Alter erreichen dann die Bären tatsächlich, wenn man die bejagt?
Also unterschiedlich. Du hast eigentlich, die Bären ist eigentlich nicht so, dass die sonderlich alt werden. Ne? In der freien Wildbahn auch nicht so alt. Also mit 10 Jahren ist der Bär schon extrem alt. Aber normalerweise, ich sag mal, der Bär ausgewachsen ist so mit 4, 5 und dann werden sie nur noch massiger. Und deshalb also ist es schon, wenn man schon einen Bär hat, über 8 Jahre ist es schon sehr gut. Ja.
Hört sich auf jeden Fall spannend an. Was mich nochmal interessieren würde zu dem Thema, die Trophäe ist dann tatsächlich der Schädel, das oder das Gesamt, also das man den Gesamtbären und die Klauen, richtig?
Genau, ja. Ja, und der Knochen.
Okay. Das Knochen. ich habe es jetzt nur ein paar Mal gesehen, man kennt es ja auch immer aus dem Weihnachtsgag oder beziehungsweise Neujahrsgag ist ja auch immer, wo der über den Polarbären drüber fällt. Aber ich denke, das ist auch sieht schon sehr ansehnlich aus, muss man ja auch ehrlich sagen, wenn man das hinterher präparieren lässt, sowas.
Ja, klar, ne? Also da machen die Präparatoren ja eine super Arbeit. Da hat man alle Möglichkeiten auch als Vollpräparat. Ist es eine schöne Sache, als man kann es komplett als flachen Teppich machen oder als, man kann es ja alles mögen, man hat ja alle Möglichkeiten damit oder als wie bei Dinner for One. Aber was viele nicht wissen, wenn wir jetzt hier nur von der Trophäe sprechen, ist, das Fleisch wird auch gegessen. Ne? Also das ist gerade jetzt sind wir natürlich wieder in Asien, ja, aber da ist es auch gerade eine Delikatesse. Also haben wir auch schon, wird da verspeist.
Aber auch bei den Amerikanern. Ich sehe das immer bei Cameron Haynes, der ist, glaube ich, die Hälfte von seinem Fleisch, was er hat, ist immer Bär muss ja gut schmecken.
Ja, ne, man muss es natürlich lange kochen, ne, wegen den Trichinen. Die natürlich haben sehr viel Trichinen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt persönlich das Risiko eingehen würde, aber in den Ländern, es wird halt natürlich dann stundenlang gekocht, dann ist natürlich auch die letzte Trichine tot, aber es ist in den Ländern ganz normal verspeist. Ja, also da ist nichts Negatives dran.
Für die meisten in Deutschland, die den Podcast jetzt hören, wird wahrscheinlich der Rothirsch, würde ich jetzt mal sagen, wird wahrscheinlich so der jagdliche Traum sein. Also, oder wahrscheinlich der Keiler. Wo kann man das am besten bejagen?
Also ich sag mal, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wo man da seine Schwerpunkte legt. Wenn man jetzt von Rumänien spricht, da ist natürlich der Karpatenhirsch. Das ist natürlich riesige Hirsche in einer richtigen Gebirgsjagd. Ne, Karpatenbogenjagd ist auch anstrengend. Da hat man ja diese klassischen Leitergeweihe. Ne, die sind nicht so endenfreudig, die Hirsche, aber auch sehr schwer. Wenn man jetzt beispielsweise in Serbien jagt, ne, an der Grenze zu Kroatien, bei der in Vojvodina, dann hat man natürlich sehr endenfreudige Hirsche. Die werden aber nicht so schwer, ich sage, wenn ich jetzt vom Trophäengewicht spreche. Und dann hat man natürlich auch, ich sag mal, die klassischen Urwaldhirsche wie in Weißrussland, die einfach nur massig sind, diese dunklen Stangen haben mit den hellen Spitzen. So gibt es halt Möglichkeiten, den Rothirsch zu bejagen. Ungarn ist oft durch die Birkenwälder und alles oft helle Stangen. Schottland gibt es auch noch. Also das ist die Rothirschjachten, das ist ein unwahrscheinlich vielfältiges Thema, was man in Europa super vielseitig und vielschichtig bejagen kann. Schottland natürlich klar, ne, da jagt man ja eigentlich nicht wegen jetzt besonders starken Hirschen, ist ja auch bekannt, ne, da jagt man auch wegen fürs Erlebnis. Und da muss man einfach vorher sagen, okay, was möchte ich? Möchte ich vielleicht die Brunft erleben? Möchte ich aber das Abenteuer erleben? Möchte ich mal Gesundheit? Möchte ich mal ein bestimmtes Land sehen? Und da gibt's zahlreiche Möglichkeiten. Und wenn ich da immer drüber nachdenke, also ich hatte bisher, also meine schönstes Brunfterlebnis war eigentlich im Bielowäscher Urwald in Weißrussland. Das ist einfach Wahnsinn. 188.000 Hektar, das ist UNESCO-Weltnaturerbe. Da ist wirklich der Wald so belassen, wie er vor Jahrtausenden auch in Europa war. Das heißt, da gibt es Rothirsch, da gibt es Elch, da gibt es Rehbock, da gibt es Luchse, da gibt es Wölfe. Da gibt es aber kein Dammwild, da gibt es kein Muffelwild, kein Sika. Also das sind alles diese, die irgendwann ja mal nach Europa gebracht wurden, die Wildern. Da ist wirklich der Urwald so, wie er ursprünglich war. Und das ist einfach dann toll zu erleben. Das ist ein unwahrscheinlich toller Rotwildbestand. Und dann pirscht man, dann sieht man mal Wisente, dann sieht man mal ein Elch, dann hört man die Wölfe mal morgens. Also das fand ich jetzt vom Erlebnis her die schönste Rothirschjacht bisher.
Also ich kann dir da zustimmen, dass das sehr vielfältig ist und hat sich auf jeden Fall spannend angehört zu Weißrussland. Ich selbst fand zum Beispiel Vojvodina super interessant. Da war ich auch selbst schon. Aber ansonsten, ich glaube, viele fahren ja auch nach Ungarn zum Hirschejagen, ist ja auch ja. So ein Thema. Und natürlich Polen ist
auch Polen ist ja Jagdreiseland Nummer eins. Ne? Ja. Da ist natürlich auch, da kann man in Pommern, Schlesien, Mosuren oder auch im Karpatenvorland im Südosten von Polen schön jagen. Da haben wir jedes Jahr in komplett Polen eigentlich immer Jäger, die da schon seit Jahrzehnten teilweise hinreisen und immer happy sind. Da entwickeln sich ja auch irgendwann Freundschaften draus zu den Berufsjägern. Und das ist eine schöne Sache, ne? Und das gilt genauso für jetzt andere Wildarten wie die Rehbockjagd. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mal, oft kommen jetzt Jäger zu mir und sagen, hey, ich habe einen Wunsch, ich möchte mal einen Rehbock über 500 Gramm erlegen beispielsweise. Ne? Und haben wir verschiedene Reviere in Rumänien, wo man es gezielt auch bejagen kann. Aber das ist natürlich ein 500 Gramm Rehbock, ist natürlich auch nach wie vor was Besonderes. Da gibt es nur handverlesene Reviere, wo man es auch wirklich mehr oder weniger garantieren kann und auch mal gut, ich sag mal, buchen kann. Ne? Es sind natürlich viele Reviere auch in privater Hand, wo man einfach nicht so einfach leicht reinkommt. Und,
Hat ja auch viel mit Pflege zu tun, muss man ja auch ehrlich sagen.
Ja, ne? Es darf nicht überjagt werden. Es ist auch vor Ort müssen die Berufsjäger erkennen, okay, was für ein Potenzial da ist, dass sie auch die Böcke alt werden lassen. Und nur dann funktioniert das. Ne? Und dann kann man auch gezielt darauf jagen. Aber sonst sind so Ausnahmeböcke natürlich irgendwo Zufallsprodukte. Ne?
Jetzt gerade ist ja auch nochmal ein spannendes Thema mit Auerhahn. Birkhahn ist ja auch immer wieder in Gesprächen. Gerade auch, wir hatten ja so eine Umfrage bei uns gemacht, welches Jagdwild auf welche Jagdreise geht ihr dieses Jahr? Da hatte einer geschrieben, Thorsten, dass er da auf ich glaube Birkhahn war es, geht. Fand ich auch super spannend. Habe ich mich auch noch nicht mit befasst mit der ganzen Jagd. Hatte dann gestern mit einer Freundin darüber gesprochen, wie das Ganze abläuft. Und hat dann gesagt, ja, kriegst du das überhaupt hin? Du bist ja so ein Hibbel da bei der Jagd. Ich so, alles gut. Ich so, wenn das Ding leise ist, bewege ich mich auch nicht. Ist alles gut. Aber wo bejagt man sowas am besten?
Ja, das ist, wenn wir jetzt gerade vom Birken oder vom Auerhahn sprechen, da ist natürlich extrem unterschiedlich oder die Jagd unterschiedlich, wann man es bejagt. Ne? Wenn man jetzt den Birken oder Auerhahn in den skandinavischen Ländern bejagt, jagen wir den im Winter. Das heißt, es geht zu Fuß mit teilweise Skiern in den Norden und dann jagt man mit der kleinen Kugel aus dem Baum raus. Die schönere Jagdart, die ich persönlich schöner finde, ist eigentlich den Auerhahn und den Birken in der Balz zu bejagen. Bejagt man in Österreich oder auch in Belarus. Da wird ja der Auerhahn angesprungen. Wenn die Melodie erklingt, dann nimmt dich der Berufsjäger an die Hand und dann immer musst du dann zum Baum hüpfen, ne? Ja. Weil er dann in dem Moment ist er blind. Und das ist natürlich, finde ich, ein bisschen so traditionellere, schönere Art, die beiden zu bejagen. Und beim Birkern beispielsweise sitzt er am Balzplatz. Ja, dann baust du deinen Verschlag und dann wartest du in den Morgenstunden, bis die Birken dann eingefallen kommen und da ihr Spiel abhalten.
Wir gehen das jetzt mal einfach mal alles so durch, weil ich glaube, das sind wirklich so Themen. Ihr seid ja überall auf der Welt vertreten, muss man ja auch einfach ehrlich sagen. Ja. Wir hatten aber eben da auch drüber gesprochen, als wir uns da vorher unterhalten haben, gerade über das Jagdland Spanien, dass man ja dort auch eigentlich alles machen kann, was das Jägerherz begehrt. Finde ich halt auch super spannend. Ne? Du hast von der Steinbockjacht bis hin zu einer der besten Flugwildjachten in Europa oder wahrscheinlich sogar auf der Welt.
Ja. Ja. Und sogar im Norden kannst du ja sogar auf Gams, ne? Kantabrische Pyrenäen-Gams. Dann den Gredos und den Besete-Steinbock im Norden, dann im Süden die beiden südliche, den Sierra Nevada und Ronda-Steinbock. Und dann hast du natürlich auch Möglichkeiten, den Mähnenspringer zu bejagen im Osten an der Küste. Dann hast du natürlich Möglichkeiten, Muffel zu bejagen. Und die klassischen Monterias und die Rothuhnjagden hast du natürlich auch ganz auch bejagen. Also das ist wirklich ein... Und was natürlich auch für Spanien mittlerweile immer bekannter wird, sind natürlich die Rehbockjagden. Die es aber sehr schwierig ist, ich sag mal, zu vermitteln oder zu organisieren, weil die Spanier sind natürlich, die sind begnadete Rehbockjäger, also die sind total bockverrückt. Deshalb ist es da schwierig, in die guten Reviere zu kommen als, ich sag mal, Auslandsjäger. Aber ja, durch die natürlich kalkhaltigen und mineralvollen Böden hat man natürlich extrem starke Rehböcke in Spanien, ne? Was die wenigsten denken würden. Die denken, okay, Spanien trocken und Wüste, ne, im Inland. Aber dass da gewaltige Rehböcke vorkommen, das ist eigentlich den meisten noch unbekannt, weil die Spanier das aber auch relativ unter Verschluss halten, weil die gerne selber jagen, ja.
Was ich ganz übrigens bei dir super interessant finde, das muss ich dir mal einmal lassen, du bist ja wirklich ein wandelndes Jagdlexikon. Also das ist
ja gut, ich sag mal, ich ein Stück weit, das ist ja mein Beruf und wenn jetzt Jäger oder Jagdinteressierte auf mich zukommen, dann möchte ich denen auch einen bestmöglichen Service bieten und auch Wissen vermitteln, ne? Also das soll ja auch ein Mehrnutzen sein, dass der zu mir kommt und mit mir sich beraten lässt und eine gewisse Expertise von mir erwarten kann.
Eine Sache, wo ich zum Beispiel immer noch dran bin, ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst, das ist jetzt einfach mal ganz random, dass ich das sage, Jagd auf Sardinien. Ich habe das tatsächlich mitbekommen, dass man dort Muffel jagen kann, dass man dort, Wildschweine habe ich schon alle gesehen und dass da wohl ein Gebiet sein muss mit Rothuhnjacht, was somit auch als...
Was wir machen, wir machen nicht Sardinien, wir machen Korsika.
Ich weiß, aber ich bin in Sardinien, fahr da ja immer in Urlaub hin, schon seit über 20 Jahren. Und ich habe das jetzt erstmal so mitbekommen, dass das anscheinend auch für zwei Yachtarten so richtig geiles Land sein soll. Deswegen bin ich immer noch am gucken, wie man da an das Ganze drankommt. Aber was haben wir denn sonst noch bei uns im Umland, was auch tatsächlich spannend ist? Also England, wollen wir nochmal auf England, auf das Thema eingehen?
Ja, England hast du natürlich, dann hast du ja die zwei Exoten, die ja überhaupt hier nicht heimisch sind. Die kommen ja eigentlich aus dem Himalaya. Das ist ja das Wasserreh und das Muntjac.
Ja.
Ne, die sind ja in Südengland ganz bekannt für, auch für gute Böcke. Gut, dann hast du Schottland. Ich denke mal, Schottland ist für die meisten ein Begriff. Dann hast du natürlich, wenn wir jetzt mal von Westen Richtung Osten gehen, hast du in Irland ja die Sika-Jagden. Dann weiter in Frankreich im Norden hat man sehr gute Flugwildjagden. Im Süden hast du auch, kannst du zwei verschiedene Gams-Unterarten bejagen, das ist die Verkur-Gams und die nicht Abruzzen, Verkur und ich komme gleich drauf, da sind Chartreuse-Gams, so die beiden kannst du da bejagen. So, dann Portugal kann man mittlerweile auch Monterias buchen. Haben wir Spanien gerade drüber gesprochen.
Was macht eine Monteria aus?
Gut, Monteria ist natürlich ganz traditionell spanisch, ne? Also das ist, das sage ich immer, kann man in keinster Weise mit einer Drückjagd hier in Zentraleuropa vergleichen. Es ist eine Jagd mit sehr viel Wild, mit sehr viel Hunden, oft mit vielen Schützen. Und es ist natürlich so, dass, ich sag mal, schon ein gewisses Sicherheitsfaktor muss gegeben sein durch die steinigen Böden. Ich sag mal, da muss man sich drauf einlassen, ne, auf die Jagd. Also man kann jetzt nicht zu einer Monteria gehen und dieselbe Erwartung haben mittels verschiedener Jagdethik, wie jetzt auf der Drückjagd hier in Zentraleuropa beispielsweise. Ne. Man muss sich drauf einlassen, das sage ich aber immer bei allen Ländern, die man bereist, lasst euch auf die Kultur ein, lasst euch auf die Tradition ein. Egal, ob man jetzt in Deutschland jagt, ob man jetzt in der Türkei jagt oder in Spanien. Ne? Es wurde schon immer so gemacht, wir sind hier Gast und man sollte es tolerieren. Wie man dann darüber urteilt oder nicht, ne, ist jedem selbst überlassen, aber man sollte es dann schon akzeptieren. Ja.
Die sagen dann auch bei uns bestimmt zu irgendwelchen Jachten, die wir machen, dass sie nicht...
Deshalb ist es jeder, sonst wären ja alle gleich. Ne? Ist ja schön, dass es diese Vielfalt gibt. Ja.
Was haben wir noch? Italien.
Ja, Italien ist ja ein bisschen speziell. Da ist ja die Jagd eigentlich nur mit glatten Läufen möglich. Das heißt, für mich jetzt als Jagdreiseanbieter relativ uninteressant, weil diese professionelle Jagd kann man da nicht so garantieren. Deshalb haben wir davon Abstand genommen. Es gibt ein paar gute Flugwildjagden in Italien. Und ansonsten Korsika, ne? Klar, da haben wir gute Wildschweinjagden auf der Insel.
Und ich glaube auch Muffel, ne?
Ja, Muffel aber weniger. Muffel war, glaube ich, da mehr bei der Sardinien. Also auf Korsika, da sind
okay.
Das war mehr Muffeljagden. Wenn du jetzt einen Muffel wieder bejagen willst in seinem ursprünglichen Habitat, dann musst du eher nach Kroatien.
Okay.
Also diese steilen Küstenhänge, das ist eigentlich genau das Habitat, was der Muffel gerade bevorzugt oder auch dafür, wofür er geboren ist. Ne?
Auch eine spannende Jagd, die man auf jeden Fall machen kann.
Ja.
Aber du hattest mir heute noch eine Sache gesagt. Norwegen ist jetzt zwar nicht direkt Europa, ich finde es aber, es ist, ich finde, sagen wir
mal. Ja, ich sag mal, wenn man jetzt die Eurozone ausklammert, zählt noch zum europäischen Kontinent. Ja,
genau. Also ich war selbst schon in Schweden, Norwegen, ja. Zur Yacht. Ich finde das in Norwegen auch voll cool, wie das mit den, Elchhunden gemacht wird, die Drückjachten oder beziehungsweise die Elchjachten, die dort gemacht werden. Muss auf jeden Fall echt fit sein und echt viel laufen, muss man auch ehrlich sagen, weil wenn das Ding, so ein kleiner Elchhund, der norwegische Elchhund ist ja nochmal wesentlich kleiner als der schwedische Elchhund, wenn der anfängt zu bellen, der läuft ja auch mal schnell 20 Kilometer.
Ja,
habe ich selbst schon mitbekommen. Ja. Ist nicht so geil, wenn man da nicht so drauf eingestellt ist, weil der hört nämlich nicht auf, bevor er das nicht hat. Aber was du gesagt hast, war, glaube ich, Rentierjacht.
Ja, Karibu, genau. Rentier Karibu, das ist natürlich in Norwegen, da ist Norwegen prädestiniert für. Das sind natürlich super, super schöne Jagden, ne? Weil man, wir hatten ja darüber gesprochen, eine Wildnisjagd und wo man im näheren Umfeld so eine Wildnisjagd noch machen kann und das ist Norwegen. Eine Karibu-Jagd in Norwegen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wo man wirklich auch vom Zelt aus dann die Karibus bejagt und viele denken, ja gut, die stehen noch da überall rum, aber das ist nicht so. Also das muss man schon, da muss man auch schon fit für sein. Also viel laufen und dann durch die Fjorde. Also das ist schon cool. Also schon eine tolle Jagd, die ich auch noch auf meiner Bucketliste ganz oben stehen habe.
Machen wir am besten zusammen.
Ja, machen wir zusammen. Ja.
zu welcher Jahreszeit ist das?
Das Interessante in Norwegen ist, die haben nur 4 Wochen Jagdzeit. Also von Mitte August, ich glaube 20. August bis zum 15. September. Also du hast nur eine ganz kurze Zeit, wo du die bejagen kannst.
Okay, weil ich hätte ja tatsächlich an Winter gedacht, aber die meisten wissen auch gar nicht, wie warm das tatsächlich in Norwegen im Sommer sein kann.
Ja,
Ich hatte nämlich da schon auch über 40 Grad tatsächlich,
ja, klar.
Aber ja, ist auf jeden Fall, also für die Leute, die das noch nicht, Skandinavien noch nicht gesehen haben, kann man es auf jeden Fall empfehlen, da mal hinzureisen und sich das Ganze anzugucken. Wir hatten ja eben schon mal über England gesprochen, da haben wir ja noch die ganze Flugwildjacht. Ist ja auch eine super spannende Sache. Da hast ja auch vom Rebhuhn bis Fasan und Grouse. Was ich zum Beispiel auch immer als Challenge für mich habe, ist den McNab zu machen.
Okay.
Aber ich habe mir da so viele Videos drüber angeguckt und wie die Chancen sind.
Kannst dass du fliegen, das, fischen?
Ich habe es einmal gemacht, ja, aber ja. Ich habe mich, glaube ich, sowas von doof dabei eingestellt.
Ja, das ist das Schwierigste. Du fängst immer mit dem Lachs an.
Ja.
Weil das ist das Schwierigste. Ne? Wenn du den hast, dann gehst du mit Grouse weiter. Und der Rusch ist eigentlich am einfachsten am Ende.
Ja, vor allem, du musst ja aber noch einen Left- and Right-Grouse schießen. Ne? Das müssen ja 2 Kugeln sein. Da kann ganz schön viele Anläufe dauern, bis du da bis das Ding fertig hast. Aber nein, England kann ich auch kann ich sehr empfehlen. Ich habe ja selbst lange da gewohnt und da gibt es auch sehr, sehr gute Yachten. Du hast eben auch schon mal gesagt, für Rehböcke im Süden Englands. Also für die Leute, die sich da vielleicht nochmal verewigen wollen mit einem 500-Gramm-Bock, den kriegt man da auch tatsächlich.
Ja, wobei man muss auch schon, muss man auch so.
Muss auch Glück haben, ist auch ehrlich. Was gibt's noch bei uns hier in der Nähe?
Ja, relativ unbekannt, fährst du ja dieses Jahr auch hin, Slowenien.
Ja.
Das ist ein tolles, ganz tolles Land. Gefällt mir extrem gut, gerade für, ich sag mal, Gamsjagden. Für den Einstieg, wie bei dir jetzt auch, der Einstieg in die Gebirgsjagd, eine Möglichkeit für wirklich sehr überschaubares Geld mit einer Jagdhütte in den Bergen, mit Selbstverpflegung, mit ein paar Jungs oder Mädels. Und dann Gems in Slowenien bejagen. Das ist wirklich toll. Also unglaublich tolles Jagdreiseland, tolles Gebirge und auch eine schöne Jagd auf Gems.
Kommen auch Bären vor, ne?
Kommen auch Bären vor, ja.
Das hatte ich nämlich jetzt auch noch ein paar Mal mitbekommen, dass man da...
Wir werden auch mal mehr da. Ja.
Dass es da auch relativ gute Bärenjachten gibt. Nein, aber ich finde zum Beispiel, da muss ich jetzt ehrlich sagen, da habe ich mich komplett neu verliebt. Ich war ja vor 2 Wochen noch in Österreich, in Kärnten. Das ist schon, also... Ich finde es so krass, weil ich habe so alle meine Afrika-Sachen und alle Sachen, die ich so immer gedacht habe, das ist das, wo ich da hinkommen will, die habe ich alle irgendwie so gemacht und hat mich da auch überall so tierisch drüber gefreut. Habe aber, glaube ich, die Sachen, die bei uns hier im nächsten Umfeld sind, so komplett sein gelassen.
Ja, ja.
Deswegen freue ich mich da tatsächlich so, diese Yachten da so oder diese Passion oder das Jagdglück da so komplett neu zu erfinden. Weil die meisten Österreicher lachen dann halt über das, dass ich dann da meine erste Gams schieße etc.
Ja.
Aber dafür habt ihr noch keinen Büffel. Nein, aber das ist halt auch ein Land, was relativ viel hergibt. Außer Niederwild, das haben sie nicht so besonders.
Ja, naja, aber Österreich auch. Gerade wird auch immer mehr. Also das ist ja auch der Bestand an Steinwild, der steigt ja auch momentan sehr. Also wird ja auch mehr. Ist natürlich Das ist so, ich sag mal, bei uns immer die beliebteste Anfrage, Steinbock in Österreich. Aber nur zu dem Zeitpunkt, wo es dann um den Preis geht, dann ist es natürlich wieder nicht so interessant. Weil mittlerweile liegt der Steinbock der Klasse 1, ne, wenn wir jetzt von Klasse 1 sprechen, schon über 25.000. Eigentlich eher an die 30.000.
Kann man den vergleichen mit dem sibirischen?
Nein. Es ist nur, was heißt, klar, wenn man jetzt auf den ersten Blick, es ist beides Steinböcke, ne, es ist beides Capra. Aber es ist jetzt kein, ist schon ein anderer Steinbock. Zum Beispiel der Unterschied, was viel nicht auffällt, wo ich mir sage, da ist so ein ganz, ganz eindeutiger Unterschied, ist der Bart. Ne? Der Alpensteinbock hat hier nur so ein kleines Stummelbärtchen, da kann man eigentlich nicht Bart von sprechen. Und der Sibirische, der hat so einen richtig langen Ziegenbart.
Ja.
Und wenn man das, weil manchmal fragen, hey, woher weiß denn jetzt, dass das ein Alpensteinbock ist und nicht ein Sibirischer Steinbock? Ich sage, ja, das ist doch ganz klar. Guck doch mal den Bart. Ne? Der eine hat so einen langen Bart, der andere hat keinen Bart. Ne? Dann sieht man es immer sofort. Und von den Trophäenstärken ist jetzt auch beispielsweise der Sibirische Steinbock deutlich stärker als der Alpensteinbock. Also Alpensteinbock ist ja über 9 cm, ist schon extrem gut. Ne? Schon ein sehr, sehr, sehr guter Steinbock, Alpensteinbock. Und die sibirischen Steinböcke jagen wir so im Durchschnitt um die 1,20 Meter. Gute sind dann sogar über 1,30 Meter. Ne? Wir hatten dieses Jahr sogar einen mit 1,40 Meter. Also das ist dann schon, wenn man die da nebeneinander sieht, schon gewaltige Unterschiede. Ne?
Klar, das eine ist aber direkt vor der Haustür. Eine ist direkt, ne?
Vor der Haustür, ja, der andere muss dann nach Asien. Klar, definitiv. Ne?
Was wäre denn tatsächlich für dich so in Europa noch was, wo du sagst, möchte ich gerne mal machen? Außer jetzt gerade die Yacht in Norwegen.
Außer jetzt die Yacht in Norwegen. Was haben wir noch? Oh, es gibt vieles. Also ich wollte auf jeden Fall. Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe ja noch kein Elch geschossen.
Ja.
Ne? Da wollte ich aber auch, das wollte ich auch gerne in Belarus machen. Ich habe mich einfach in dieses Land verliebt. Es ist von der Jagd und vom Wildbestand, es ist einfach unglaublich. Auch die Menschen. Also viele hören immer, boah, Weißrussland, Belarus, nee, ist ja so schwierig da und politische Situation, aber das klammere ich eigentlich immer aus, machen wir auch generell so. Für uns ist Jagd, Politik ist Politik. Ne? Ich wurde jetzt auch lange genug von Grünen regiert, die ich nicht gewählt habe. Wir klammern das komplett aus, wir unterstützen unsere Partner, egal
zu welcher Zeit. Endlich sagt's mal jemand.
Was? Ja, gut, das ist ja auch offensichtlich, oder?
Aber ich denke immer, weißt du, immer so mit aufpassen, aber nein, da ist er vollkommen recht. Und ich bin da auch immer davor, das sind die Menschen, die da vor Ort sind, die haben ja nichts damit zu tun mit dem.
Ja. Und ich habe so viele tolle Momente da erlebt, auch jetzt in den schwierigen Zeiten und wo ich auch festgestellt habe, auch für Jäger, die dann vor Ort waren und die kommen zurück und sagen, Mensch, ich schäme mich dafür, wie ich vorher über diese Länder geurteilt habe, ne? Man kommt dahin, man wird mit offenen Armen empfangen, gastfreundschaftlich, alles. Man kriegt da Sachen geschenkt, obwohl die Menschen ja wirklich, wie hatten wir ja auch schon mal im ersten Podcast drüber gesprochen, die sind so herzlich und freuen sich so über einen. Und ich sehe da überhaupt keinen Grund, irgendwas, ich sag mal, nicht mehr oder irgendjemanden fallen zu lassen, nur weil mir die politische Ausrichtung des jeweiligen Landes nicht passt. Und wenn wir da anfangen, dann dürften wir mittlerweile nicht mehr in die USA, nicht mehr in die Türkei, nicht mehr nach Ungarn. Nicht mehr, das ist ja, die Liste wird ja immer länger. Ne? Und deshalb, ich klammer das aus, Politik ist Politik, Jagd ist Jagd.
Über ein Land haben wir tatsächlich noch nicht gesprochen. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so der größte Fan von dem Land. Brauchst du jetzt auch nicht zu äußern. Aber es hat tatsächlich in Europa die meisten Jäger. Da Frankreich, ja, was kann man dort machen?
Frankreich kannst du gute Böcke jagen und wie gesagt die Gämse, das sind aber auch eher, ich sag mal, schon so Sammlergämse. Ansonsten, ja, ich sag mal, die Franzosen jagen sehr viel selbst, ne? Also es ist jetzt nicht so wie bei uns oder ich sag mal wie in Osteuropa, wo man viel vom Jagdtourismus profitiert, also ist auch nicht so ausgebaut. Aber ja, man kann, im Süden kann man ein bisschen Rehböcke jagen, im Norden ein bisschen Flugwild, aber es ist nicht so, dass man da jetzt die besten Jagden in Europa findet oder was, sag ich mal so.
Was würdest du jetzt zum Beispiel sagen, pass mal auf, ich bin jetzt Jungjäger, ich habe gerade meinen Jagdschein gemacht, habe noch nicht so viel jagdliche Erfahrung, möchte aber gerne, also das ist halt auch immer so die Sache, die meisten werden dann sagen, ja, warum muss ein Jungjäger überhaupt dann am Anfang so viel jagen? Weil ich finde, dass man durch das Jagen tatsächlich überhaupt erst die Erfahrung bekommt, genau, und das, auch das, ja, das Strecken der Tiere und sagen wir mal, ja, die Informationen, die einem dort vermittelt werden. Wo würdest du sagen, Wo würdest du jemanden, der jetzt gerade einen Jagdschein gemacht hat oder der jetzt ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr schon einen Jagdschein hat, ja, sagt, okay, ich möchte jetzt mal meine erste Reise nach Europa machen. Die werden ja noch nicht viel Wild geschossen haben. Insofern ist es ja dann wahrscheinlich auch erstmal irrelevant, auf was für ein Wild gejagt wird. Was würdest du da empfehlen?
Genau, also man muss ja dabei sagen, es gibt ja verschiedene Faktoren, die einspielen, wenn man jetzt das erste Mal eine Jagdreise macht. Das ist erstmal muss man natürlich vom ganz oben steht immer der Preis, ne? Was kann ich mir leisten, was möchte ich, was erwarte ich und was habe ich für Möglichkeiten. Und ich sage immer so, ich empfehle immer jedem Jungjäger, Jagdreisen zu unternehmen. Ich sag mal, wenn man hier, ich spreche immer von mir selbst, ne? Ich habe, wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter aushole, ich habe mit 11 Jahren mein erstes Stück Großwild erlegt. Ich habe mit 16 meine ersten Jagden geführt in Afrika. Und ich habe immer festgestellt, bei diesen geführten Reisen, ne, kann man viel, viel, viel mehr Wissen vermitteln, als wenn man sich das alles selber aneignet. So, das heißt, wenn ich jetzt als Jungjäger eine Bockjagd buche, so zur Blattzeit in Polen. So, ich fahre nach Schlesien, packe noch ein paar Jungs mit ein und werde dann von einem erfahrenen Berufsjäger geführt. Und dann lerne ich in einer extrem kurzen Zeit extrem viel über eine bestimmte Wildart. Und für dieses Wissen, was ich mir in diesem kurzen Zeitraum aneignen kann, brauche ich andersrum viel länger, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland irgendwo als, man kommt ja immer klassisch mit rein, man lernt jemanden kennen, den Jagdherr, und der dachte, okay, du darfst erstmal einen Jungflug schießen, du darfst jetzt mal einen Knopfflug schießen, so wie es ja auch sein sollte.
Spießer, Lauscher hoch.
Ja, ja, nee, ist ja richtig, ist ja richtig. Ne? Die vermitteln aber dann, da wird dir die Jagd, die Hege vermittelt. Ne? Da wird dir gezeigt, hier Wildecke anlegen, hier füttern, hier Hochsitz kontrollieren. Aber die Praxis, am Wildtier, nicht jetzt vom Schießen her, aber die Praxis, wie verhält sich Rehwild, wie blatte ich, wie spreche ich Rehwild an, das wird dir auf einer Jagdreise viel, viel besser und intensiver in kurzer Zeit vermittelt, als jetzt, wenn du jahrelang als Helfer irgendwo im Revier mitgehst. Und deshalb, man muss beides machen. Ne? Man muss, wenn man jünger ist, man muss sich irgendwo einbringen, man muss mit von erst den Jungfuchs erlegen, bis man irgendwann mal einen Knopfbock frei bekommt, und dann geht es irgendwann weiter. Man muss von beiden muss man partizipieren, und so finde ich, ist es eine schöne Symbiose, wie sich das ergänzt. Ne?
Ist auf jeden Fall so. Ich hab genauso angefangen. Knopfbock. Ich habe dann tatsächlich Glück gehabt und ich hatte einen kam ein Spieß heraus mit einem Frostgehörn. Ja. Also wirklich war es angefasst, und es war weg. Ja. Da hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass mir der freigegeben wurde und den erlegen konnte. Bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar drüber, dass ich die Chance hatte. Aber ich habe auch genauso auf dem Fuchs gesessen und ich habe Enten und auf Gänse und ich bin mit dem Hund dahin gekommen zur Arbeit und was weiß ich was alles. Übrigens für alle Leute, die jagdlichen Fuß fassen wollen, Hund ist immer, also wenn ihr euch das leisten könnt und wenn ihr auch die Zeit dafür habt, ist das eine der besten Sachen, die man machen kann, um an Kontakte dran zu kommen. Also ich glaube, ich wäre heute auch nicht hier, wenn ich meine Enya nicht gehabt hätte, da bin ich ganz ehrlich.
Ja, klar.
Weil die mich geprägt hat mit den Möglichkeiten, die ich durch sie bekommen habe.
Ja, und das macht ja auch extrem viel Freude, ne, mit dem Hund zu arbeiten. Ne? Ich führe ja ein BGS und wenn ich an die Zeit zurückdenke, die ganze Ausbildung, das ist ja schon auch eine schöne Zeit, ne? Und nochmal eine ganz andere Seite von der Jagd, ne? Die ganze Hundeausbildung.
Wenn ihr da gerne eine Reise buchen wollt und ihr denkt, dass der Tim der richtige Ansprechpartner für euch ist, ihr erreicht ihn am besten bei Insta über die Internetseite von Westfalia. Und ansonsten kann man sich auch super mit ihm, wenn er Zeit hat, auf den Messen unterhalten.
Oder einfach anrufen. Ich bin in meinem Büro eigentlich. Also oft, wenn ich nicht gerade irgendwo in Asien oder Europa oder Afrika unterwegs bin.
Tim, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Ja, hat mich gefreut.
Ich denke, wir machen noch in Zukunft noch ein bisschen was. Und vielen, vielen Dank.
Auf jeden Fall, alles klar.